bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von bei Anruf Wettbewerb. Und heute sind wir wieder in einem Wahlspezial. Wir stehen kurz vor einer spannenden, einer historischen Bundestagswahl und da wollen wir für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich herausfinden, was bieten die Politikerinnen und Politiker der Parteien eigentlich am 26. September für die nächsten Jahre an. Denn wir wissen ja, dass alle, die diesen Podcast hören, ihre Wahlentscheidung davon abhängig machen, was in der Wettbewerbspolitik geboten wird. Zu Recht, es ist eben das wichtigste Feld der deutschen internationalen und sonstigen Politik. Oder nicht, Justus Haukapp? Hallo, du bist auf jeden Fall auch wieder dabei. Der Direktor unseres Institutes for Competition Economics an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität. Ich bin Ruprecht Porzun, Direktor des Instituts für Kartellrecht. Justus, wir müssen vielleicht, bevor wir einsteigen mit unserem heutigen Gast, einem der prominenten Wettbewerbspolitiker im Deutschen Bundestag, einen kleinen Disclaimer machen, nämlich folgenden. Wir haben diese Folge anders als sonst aufgezeichnet, und zwar schon etwas im Voraus aufgezeichnet. Sonst sind wir ja eigentlich tagesaktuell, also nicht live, aber wir sprechen quasi heute drüber und wenige Stunden später finden Sie das im Podcast-Regal. Diese Folgen haben wir etwas vorher aufgezeichnet, sodass sich also zwischen Ausstrahlung und Aufnahme ein gewisses Gap ergibt. Und natürlich haben die Politikerinnen und Politiker, die wir befragen, die jeweils anderen Folgen nicht gehört. Denn wir sind ja dem fairen und freien Wettbewerb verpflichtet. Das heißt, alle haben die gleichen Ausgangsbedingungen. Wenn Sie sich also wundern, warum kommt jetzt diese Folge und weiß dann vielleicht schon jemand anders, was der oder diejenige da für Fragen gekriegt hat. Nein, 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 alle kriegen dieselben Startbedingungen. Das ist uns natürlich ganz wichtig. Justus, worüber wollen wir denn heute sprechen?
Ja, ich glaube, es bietet sich an, mit unserem Gast über Wettbewerbspolitik und insbesondere über Wettbewerbspolitik auf neuen Märkten zu sprechen in der digitalen Welt, denn er ist auch digitalpolitischer Sprecher der Fraktion, der er angehört. Und ich glaube, wir sollten die Hörerinnen und Hörer nicht länger auf die Folter spannen, wer denn jetzt heute unser Gast ist. Ruprecht, willst du das Geheimnis lüften?
Ich lüfte das Geheimnis. Es handelt sich um Hans-Jörg Durz. Er ist Mitglied der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Abgeordneter der CSU. Und bei diesen beiden Unionsparteien, da hat man ja immer die Wahl. Wir können sozusagen nur einen nehmen. Und die Wahl wurde uns ein bisschen erleichtert, weil der Wettbewerbspolitiker der CDU, also der Schwesterpartei, Matthias Haider, den viele Hörerinnen und Hörer sich ja auch kennen, nicht mehr für den Bundestag kandidiert. Das heißt, er scheidet jetzt aus und bleibt die gewichtige wettbewerbspolitische Stimme, die auch nach dieser Bundestagswahl wahrscheinlich vielleicht, wenn es denn reichen sollte fürs Direktmandat im Augsburger Land, bleibt also Hans-Jörg Durz. Herr Durz ist studierter Betriebswirt, er hat an der Uni Augsburg BWL studiert und dann auch mit einem Handelsunternehmen in der Wirtschaft Erfahrungen gesammelt, war dann Bürgermeister der Stadt Neuses und ist 2013 in den Deutschen Bundestag eingezogen. Dort ist er vor allem in der Digitalpolitik, in der Wirtschaftspolitik tätig, hat viele spannende Themen bearbeitet, gerade auch in der vergangenen Legislaturperiode. Nicht zuletzt war er federführend beteiligt an der 10. GWB-Novelle, dem GWB-Digitalisierungsgesetz. Herzlich willkommen, Hans-Jörg Durz.
Hallo, Herr Porzun, Herr Haukapp, hallo, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Freut mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Ja, wir freuen uns, dass Sie dabei sind und ich möchte gleich zu Beginn mal einen Verdacht äußern. Ich glaube, Sie sind gar kein Wettbewerbspolitiker. Sie sind nur ein Wettbewerbspolitiker geworden, weil Sie eigentlich Digitalpolitiker sind und gemerkt haben, das, was wir in der Digitalwirtschaft uns eigentlich an Dynamik und Innovation versprechen, das funktioniert nur mit Wettbewerb und deshalb müssen wir für funktionierenden Wettbewerb auf solchen Märkten sorgen. Ist das eine Charakterisierung, die Sie für zutreffend halten?
Ja, Sie haben mich ertappt, ja. Ich bin 2013 in den Bundestag gewählt worden und wenn man als Abgeordneter neu im Bundestag ist, dann ist es zumindest bei uns in der Fraktion so, dass man gefragt wird, wo man denn schwerpunktmäßig tätig sein möchte. Und ich habe dann angekreuzt Wirtschaft im Wirtschaftsausschuss, habe aber hinzugefügt, dass ich gerne im Digitalbereich tätig sein möchte. Und dann haben wir uns angestrengt, dass ein Ausschuss Digitale Agenda eingeführt wird. Der ist dann in dieser Legislatur, also im Jahr 2014, erstmalig dann eingesetzt worden. Und dann war ich schon auf der Liste auch als Digitalpolitiker gestanden, sodass ich seitdem sowohl im Ausschuss Wirtschaft, Energie als auch im Ausschuss Digitale Agenda mitarbeiten darf. Und es verbindet sich auch vor dem Aspekt der Entwicklungen im Bereich des Wettbewerbs hervorragend.
Sie haben es ja schon gesagt, Sie waren auch beteiligt, nicht unmaßgeblich, an der 10. GWB-Novelle. Und vielleicht können wir doch mit einem kleinen Rückblick nochmal starten. Das war ja nun eins der, ja, für aus Sicht der Wettbewerbspolitik sicherlich wichtigsten Gesetzgebungsvorhaben, also das Wichtigste, würde ich sagen. Und auch nicht nur für Deutschland, sondern ich denke auch für Europa. Aber eine Frage, die mich doch interessieren würde, so in Retrospektive, man darf das Gesetz ja dann doch nicht ganz allein machen, sondern muss Rücksicht auf Kollegen aus der eigenen und auch aus anderen Fraktionen nehmen. Was lief denn gut, würden Sie sagen, und was hätten sich gewünscht, was hätte man doch vielleicht noch anders machen können?
Also zunächst ist nach meiner Überzeugung der ganze Prozess eigentlich vorbildlich abgelaufen, weil wir ja gestartet sind am Beginn der Periode mit der Kommission Wettbewerbsrecht 4.0, wo Vertreter aus der Wissenschaft, aus den Bereichen des Rechts, aber auch der Wirtschaft, aber auch der Informatik zusammenkamen und Abgeordnete eben auch, zwar ohne Stimmrecht, aber doch mit dem Rederecht mit dabei sein durften, wo wir uns sehr intensiv mit der ganzen Situation digitaler Ökosysteme, digitaler Märkte und der Dynamik dieser Märkte auseinandergesetzt haben, wo wir uns viele Vertreter aus der Praxis auch eingeladen haben und das Thema aus allen Blickwinkeln beleuchtet haben und somit uns Zeit genommen haben, diesen Themenkomplex eben sehr intensiv zu betrachten. Und dort in dieser Wettbewerbskommission war das Ziel, Empfehlungen Richtung Europa, Richtung EU-Kommission, Richtung DMA zu geben. Allerdings haben wir parallel natürlich sehr viel gelernt für unsere GWB-Novelle. Und ich glaube, das war schon mal ein hervorragender Einstieg. Und ich glaube, wenn wir in jedem Gesetzgebungsprozess so ein Verfahren hätten, dann würden die Gesetze manchmal vielleicht noch besser aussehen, als sie heute schon sind. Also ich glaube, der Start war schon ein äußerst positiver. Dann ist eigentlich, also innerhalb der Unionsfraktion war man sich sehr schnell einig und durften auch die Abgeordneten relativ frei in die Gespräche gehen. Und auch in den Berichterstattergesprächen mit der SPD, muss man sagen, ist es äußerst positiv in der Zusammenarbeit gelaufen. Also da kann man nicht klagen. Also es war wirklich von Sachlichkeit sehr stark geprägt, die Zusammenarbeit. Also ich glaube, im Verfahren würde ich nichts anders machen.
Aber wenn wir jetzt vom Verfahren mal absehen, sondern so auf die materiellen Inhalte kommen, gibt es da einen Bereich, wo Sie sagen würden, dass ich habe das Gefühl, da werden wir bald doch nochmal nachlegen müssen oder können? Oder ist das jetzt so eine Sache, wo wir sagen würden, das werden wir lange nicht mehr anpacken müssen?
Na, ob wir es lange nicht anpacken müssen, das kann man heute nicht sagen. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir nach 2 Jahren diese Evaluierung haben und dass wir jetzt einfach mal betrachten müssen, wie denn das Gesetz wirkt. Was natürlich äußerst spannend ist, dass unser Bundeskartellamt ja seine Strukturen sehr schnell angepasst hat. Damit beginnt ja, dass die Organisation ganz stark ausgerichtet wurde auf die 10. GWB-Novelle, auf die 19a vor allem. Dass Verfahren sehr schnell auch eingeleitet wurden. Es laufen ja mittlerweile eine ganze Reihe von Verfahren. Und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, dass wir nach 2 Jahren sehr genau darauf gucken, was jetzt gut gelaufen ist und was wir noch anpassen müssen. Was wir natürlich schon im Verfahren festgestellt haben und wo wir sachlich auch national nicht weitergekommen sind, sind Themen, wie zum Beispiel Killer Acquisitions, wo wir der Auffassung waren, das ist ein Themenfeld, das können wir national eigentlich nicht sinnvoll regeln, sondern da muss im DMA entsprechend agiert werden oder darauf reagiert werden. Und da gibt es mehrere Themengebiete, wo die Abstimmung zwischen GWB und DMA und vor allem zukünftig die Abstimmung in der Arbeit zwischen den nationalen Behörden und der EU-Kommission wo das genauer herauskristallisiert werden muss, wie diese Zusammenarbeit eigentlich zukünftig läuft, wo denn die Aufgaben vor allem der nationalen Behörden zukünftig liegen. Und das ist etwas, was uns auch sehr beschäftigt hat und wo wir heute noch keine abschließende Antwort haben. Aber ich glaube, das sind eher die Themengebiete, mit denen wir uns auseinandersetzen in den nächsten Jahren.
Aber Sie sehen auf jeden Fall so eine Rolle für die nationalen Behörden auch in Zukunft. Also das ist jetzt kein Feld, wo Sie sagen, das gehört eigentlich in die Hände der Europäischen Kommission, wir brauchen da einen europäischen Rechtsrahmen, den wir ja mit dem Digital Markets Act wahrscheinlich auch kriegen, sondern das bleibt schon noch ein Thema auch für nationale Gesetzgeber und nationale Behörden.
Also allein die Tatsache, dass wir jetzt ja schneller waren als die europäische Regulierung, spricht schon dafür, dass wir frühe Erfahrungen sammeln. Aber die Expertise unseres Bundeskartellamtes ist natürlich eine, die es in Europa nicht so häufig gibt. Und ich glaube auch, die müssen wir auch nutzen in Zukunft. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass die Arbeit zukünftig gemeinschaftlich organisiert werden kann. Also dass es einfach auch Platz gibt, beziehungsweise dass es die Ressourcen braucht, die wir im Bundeskartellamt haben. Und deswegen glaube ich, da muss es eine enge Abstimmung und eine Zusammenarbeit geben und da muss es einen Platz geben für das Bundeskartellamt zukünftig.
Ich würde gerne noch mal einen Punkt zurück zur GWB-Novelle. Das ist ja eine Novelle, bei der es auch viele Verschärfungen gegeben hat. Es hat auch Erleichterungen gegeben in der Fusionskontrolle beispielsweise für die Unternehmen, aber es gibt eben an anderen Punkten auch klare Verschärfungen. Und das ist ja jetzt, ich sage erstmal überraschend durchaus, dass auch eine Partei wie die Union sich erstmal sozusagen hinstellt und sagt, wir machen jetzt doch nochmal strengere Wettbewerbsregeln oder verschärfen vielleicht auch für manche deutsche Unternehmen hier und dort die Spielräume. Gab es da für Sie so einen Schlüsselmoment, wenn Sie jetzt auf diese digitalen Fragen zurückschauen, wo Sie gesagt haben, da habe ich gesehen oder das war für uns irgendwie so ein Punkt, wo wir gesehen haben, da müssen wir echt nachsteuern, wir müssen dem Bundeskartellamt mehr Kompetenzen geben, selbst wenn wir vielleicht von unserer Grundüberzeugung her, das können Sie ja richtig stellen, was Ihre Grundüberzeugungen sind, aber wenn ich die jetzt mal so interpretiere, wenn Sie jetzt vielleicht von den Grundüberzeugungen nicht immer dafür sind, den Wirkungsgrad von Behörden in der Wirtschaft auszudehnen. Aber gab's da irgendwie so Momente, wo Sie sagen, ja, da haben wir uns echt irgendwie, da haben wir gesehen, da muss jetzt mehr passieren?
Also in der Grundüberzeugung haben Sie mich schon ganz gut eingeschätzt.
Ich verstehe die Unionspolitiker noch. Ja.
Wenn Sie so wollen, gab es bei mir einen Schlüsselmoment schon vor vielen Jahren. Sie haben es eingangs erwähnt, ich habe mal ein Handelsunternehmen, um genauer zu sein, ein E-Commerce-Unternehmen mitgegründet, war 8 Jahre Geschäftsführer, bin dann dort ausgeschieden. Aber in dieser Zeit, das war im Jahr 1999, 2000, da gab es dann verschiedene Preissuchmaschinen, die auf Google entstanden sind und über die auch relativ viele Umsätze damals generiert wurden. Und dann hat Google seinen Suchalgorithmus geändert und die sind reihenweise verschwunden daraufhin. Und das war der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, welche Macht hat eigentlich dieses Unternehmen und wie sehr kann so ein Unternehmen Märkte beeinflussen und dafür sorgen, ob ein Unternehmen noch weiter existieren kann oder nicht. Also das war der erste Moment, wo ich so gespürt habe, da muss man mal genauer drauf gucken und vielleicht auch tätig werden. In der Auseinandersetzung mit der GWB-Novelle gab es, wenn Sie so wollen, zwei Begegnungen, die für mich nachhaltig Eindruck hinterlassen haben. Das eine waren deutsche Plattformen, also Vertreter größerer deutscher Plattformen, die deutlich gemacht haben, selbst wenn sie selber zukünftig mal unter den 19a fallen könnten, sind Sie dennoch vehement dafür, dass wir unbedingt diese Regulierung so vorantreiben, weil es auf diesen Märkten nicht mehr fair zugeht? Das war die eine Aussage. Und die andere war, da hat sich eines Tages im Prozess der Auseinandersetzung mit dem Gesetzestext dann ein Unternehmen aus Kalifornien gemeldet. Ein gar nicht ganz unbedeutendes Unternehmen. Keines der allergrößten, aber ein namhaftes. Und die sagten, das, was ihr da in Deutschland macht, das wird Vorbild sein, weit über Deutschland hinaus. Und wir wollen euch bestärken auf diesem Weg. Und der hat mir dann aufgezählt, wo sie überall kein Level Playing Field mehr vorfinden. Und das auch für ein Unternehmen, das über durchaus nicht unbeträchtliche Ressourcen verfügt, keine Chance mehr hat, bestimmte Geschäftsmodelle anzugreifen. Und das waren, wenn Sie so wollen, die Momente, die mich bestärkt haben auf dem Weg.
Das finde ich sehr interessant. Zum einen ist es tatsächlich so, dass es auch mein Eindruck ist, dass Deutschland ja hier durchaus eine vorbildliche Funktion für viele andere hat, was man nicht von allen Bereichen der Digitalisierung gleichermaßen
behaupten kann. Da stimme ich Ihnen zu.
Das mal so vorsichtig zu sagen. Zum anderen ist es auch irgendwo doch ganz interessant, wie wichtig persönliche Erfahrungen sind. Wir kennen das schon von Andreas Mund und seiner Reise an den Chiemsee, welche Rolle das für die Bestpreisklauseln in Deutschland gehabt hat. Aber bei der Vorbildfunktion, wir haben uns ja in Deutschland dann doch dafür entschieden, von dem Thema Entflechtung erstmal Abstand zu halten. Jetzt sehen wir, Monika Schnitzer war auch schon bei uns im Podcast, aber sie ist ja nicht die Einzige, auch andere, auch die Bewegung in den USA, es doch sehr große Befürworter einer Entflechtung mittlerweile gibt. Da würde mich auch noch mal interessieren, wie sehen Sie die Entflechtung? Denken Sie auch, wir sollten das eventuell angehen, eine Entflechtung dieser Plattform?
Also wir sind ja in Deutschland da durchaus vorsichtiger vorgegangen. Ich meine, schon ganz pragmatisch, die Frage ist, wie das umgesetzt werden kann, also aus deutscher Sicht heraus. Europäisch sieht es nochmal ein Tick anders aus. Aber die Frage, mit der wir uns in Zusammenhang mit der GWB-Novelle sehr intensiv auseinandergesetzt haben und was von den Tech-Unternehmen ja auch nicht ganz unberechtigt als Einwand kam, ist die Frage, wie innovativ denn zukünftig die Unternehmen sind und ob denn nicht tatsächlich auch die Unternehmen, die große Datenmengen ihr eigen nennen oder den Zugang ihr eigen nennen können, ob die nicht innovativer sind als die vielen kleinen Unternehmen, für die wir eigentlich Level Playing Field auch schaffen wollen. Also wo entstehen Innovationen wo entstehen mehr Innovationen? Diese Frage ist ja keine ganz unberechtigte. Deswegen bin ich auch der Überzeugung, wir sollten da, auch wenn wir uns in einem Umfeld befinden, das höchst dynamisch ist, aber dennoch Schritt für Schritt vorgehen und sollten zunächst mal versuchen, über die Instrumente, die wir jetzt, also über klare Regeln, die wir vorgeben, den Weg fortfahren und erstmal, wie ich es vorher beschrieben habe, nach 2 Jahren Evaluierung sehen, wie weit wir gekommen sind. Und dieses Thema Entflechtung, das kann zukünftig schon eines sein, aber ich sehe es heute noch nicht und ich sehe, dass wir noch nicht ausreichend Informationen darüber haben, ob das denn tatsächlich der Weg ist, den wir gehen sollten. Als letztes Mittel muss man es definitiv im Hinterkopf haben und wie wir auch die Diskussionen in den USA verfolgen, ist es ja ein Thema, das auch dort mit in der Diskussion spielt.
Ja, bei mir, sag ich mal so, rennen sie da offene Türen ein. Ich bin da auch eher ein Skeptiker. Ich weiß gar nicht, Ruprecht, ob du da stärker auf der befürwortenden Seite bist. Aber ich sehe diesen Diskussionen in Zukunft mit Spannung entgegen.
Ich würde vielleicht gerne mal ansetzen an diesem Punkt, was jetzt sozusagen Vergangenheit und Zukunft angeht. Sie haben ja eben schon Ihre E-Commerce-Erfahrungen aus den frühen 2000er Jahren mit Google geschildert. Und viele sagen ja, wir waren mit dem Kartellrecht jetzt eigentlich ein bisschen zu spät dran. Also wir haben die Weichen eigentlich nicht richtig gestellt. Nun sind Sie ja auch Experte für künstliche Intelligenz oder zumindest als Politiker, der sich da in dem Feld sehr, sehr stark engagiert hat in der Enquete-Kommission des Bundestags. Und da stehen wir ja bei vielen Entwicklungen noch so ein bisschen am Anfang, also im Sinne von die Unternehmen, die künstliche Intelligenz entwickeln, da gibt es natürlich schon eine ganze Menge, aber wir sind sozusagen noch sehr stark in der Entwicklung. Was ist da Ihr Eindruck? Sind da die Weichen für die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland deutscher Unternehmen und die Weichen für den Wettbewerb bei künstlicher Intelligenz schon richtig gestellt? Oder müssten wir uns dem jetzt schnell widmen, damit wir nicht vielleicht in ein paar Jahren eine ähnliche Situation vorfinden, wie wir sie jetzt im allgemeinen Internethandel beispielsweise haben?
Also wir haben auch in dieser Wahlperiode im Deutschen Bundestag eine Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz durchgeführt. Und wenn man so will, die zentralen Erkenntnisse daraus, die sind im Grunde, dass wir die Kompetenzen bei den Beschäftigten stärken müssen, dass wir im Bereich Nachvollziehbarkeit, Transparenz mehr tun müssen, dass wir die Mediennutzung stärken müssen. Aber das absolut zentrale Feld ist der Zugang zu Daten. Wir brauchen zwingend, um die KI-Nutzung in Deutschland voranzutreiben, brauchen wir den Zugang zu Daten, und zwar nicht nur Silo-Daten, wie wir es in verschiedenen Unternehmen und in verschiedenen Branchen vorliegen haben, sondern wir brauchen eigentlich breiten, branchenübergreifenden Zugang zu Daten. Und da sind wir noch nicht so richtig gut aufgestellt, was im Übrigen auch an unserer Wirtschaftsstruktur liegt. Aber da Wege zu finden, wie wir diese Datennutzung deutlich verbessern können, das ist ein Thema, wo wir noch nicht richtig gut aufgestellt sind und etwas, was wir zwingend in den nächsten Jahren massiv vorantreiben müssen. Das beginnt mit Themen wie Open Data, also dass wir einfach viel mehr Daten der öffentlichen Hand maschinenlesbar zur Verfügung stellen. Das ist auch hochspannend. Wir haben zu Ende dieser Legislaturperiode noch das zweite Open-Data-Gesetz umgesetzt, und es war irrsinnig schwierig, da mehr noch zu öffnen, weil es auf der einen Seite diese Besitzstandswahrung gibt. Also keiner, vor allem auf Seiten der Behörden, will die Daten, die er zwar erhebt, zur Verfügung stellen, liegt aber auch an der Ressourcenfrage, weil die Behörde, die Daten öffentlich macht, die hat zunächst mal einen großen Aufwand, personellen Aufwand beispielsweise, hat aber keinen unmittelbaren Nutzen davon. Der Nutzen ist ein volkswirtschaftlicher. Also das Thema Open Data müssen wir zwingend vorantreiben in nächster Zeit, aber auch Themen wie Gaia-X, wo wir ja versuchen, nicht nur Cloud-Infrastrukturen nach europäischen Wertvorstellungen zu definieren und Architekturen festzuschreiben, sondern wo es auch darum geht, Ökosysteme aufzubauen, in denen Daten geteilt werden. Also das ist eigentlich das zentrale Thema, mit dem wir zwingend unsere KI-Entwicklungen in Zukunft stärken müssen im Bereich der Hochschulen, der Professuren und so. Da ist vieles am Anlaufen, aber das Thema Zugang zu Daten und Verfügbarkeit von Daten, also da müssen wir deutlich besser werden.
Darf ich vielleicht nochmal einen Schlenker machen, Ruprecht? Sie sind ja Digitalpolitiker, und jetzt haben wir auch die ganze Zeit über digitale Fragen, sag ich mal so, gesprochen, aber Sie sind ja auch im Wirtschaftsausschuss, und es gibt auch Hörerinnen und Hörer, die sich noch für andere Branchen interessieren. Und hier würde mich interessieren, ob es aus Ihrer Sicht auch Branchen gibt, wo Sie sagen würden, jenseits der Digitalisierung, also der Plattform und der künstlichen Intelligenz, gibt es da Branchen, wo Sie sagen würden, da müssten wir jetzt eigentlich auch mal genauer hinsehen, da haben wir doch Wettbewerbsdefizite, das sollten wir uns auch mal auf die Agenda setzen?
Also wir haben, also zusätzlich zu dem Thema des Wettbewerbs diskutieren wir ja sehr intensiv über das Thema Souveränität, insbesondere Auswirkungen von Corona-Pandemie beispielsweise. Stellen wir uns ja immer stärker die Frage, auch in der Gesellschaft, wo wir denn zukünftig Strukturen und Produktionskapazitäten beispielsweise in Europa aufbauen müssen, um mehr Souveränität zu bekommen. Und da geht es eigentlich viel stärker in die Richtung, wo müssen wir denn Industriepolitik beispielsweise betreiben? Also ich glaube, das ist das Thema, über das wir viel intensiver sprechen müssen. Also um es jetzt mal ganz konkret zu machen, Chip-Industrie, wo wir diese riesen Defizite in der Versorgung unserer, nicht nur der Automobilindustrie, aber vor allem auch dort sehen, und wo wir ja viel stärker auch mit staatlichen Mitteln schon aktuell unterstützend tätig sind, um dort Strukturen aufzubauen. Also ich glaube, das ist ein Thema, über das wir sehr intensiv in den nächsten Monaten und Jahren diskutieren werden. Also wo macht es denn Sinn, dass wir Industriepolitik betreiben? Ich glaube, so, das ist die intensivere Debatte. Ja.
Da haben wir natürlich immer bei dem Stichwort Industriepolitik fällt uns Wettbewerbsleuten natürlich immer das böse Wort von den National Champions ein, das
absolut.
Wir ja nicht so gerne mögen.
Ja.
Aber da, also da ziehen Sie schon noch eine Grenze sozusagen zwischen, also Industriepolitik im Rahmen, ich baue Ihnen jetzt gerade eine goldene Brücke hier zu unseren Hörerinnen und Hörern, Industriepolitik im Rahmen des Wettbewerbsrahmens oder sowas. Oder wie würden Sie das Verhältnis da austarieren?
Also genau darauf will ich hinaus. Ich habe kürzlich mit dem BDI-Präsidenten mal darüber diskutiert und habe ihn gefragt, was das eigentlich heißt, das Wort Industriepolitik, weil wir aus seiner Sicht, weil ich das eigentlich auch gar nicht so gern höre, aber abstrakt formuliert ist es sehr stark im öffentlichen Raum. Aber wenn es dann konkret wird, da muss man sehr genau hinschauen, wo das Sinn macht. Also im Bereich der Chip-Industrie sehe ich das schon. Bei Quantencomputing sehe ich es auch, dass wir intensiv dort die Anstrengungen erhöhen müssen. Aber definitiv nicht in sehr weiten Feldern. Also dieses Austarieren.
Wir sind vielleicht auch noch vom National Champion für die Chip-Industrie ein bisschen entfernt.
Das sind wir etwas entfernt, ja, genau. Genau.
Muss man wohl auch sagen.
Letztendlich ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es immer ein latentes Spannungsfeld mindestens gibt, wenn man selber eine gewisse Branche und dann letztendlich auch Unternehmen gefördert hat, dass man gewisse Schwierigkeiten hat, die doch dem freien Wettbewerb auszusetzen, möglicherweise. Das ist ja die Kunst, das dann zu überwinden, möglicherweise, dass es nicht im Protektionismus in irgendeiner Art ausartet.
Also zum einen das Thema Protektionismus, das andere ist natürlich, das sind die Marktverzerrungen. Also wenn wir uns ganz aktuell ansehen, all die Hilfsmaßnahmen, die mit Sicherheit in den vergangenen Monaten notwendig waren, um Strukturen zu erhalten, die führen aber mittlerweile auch dazu, dass Unternehmen sich melden und sagen, ich verstehe nicht, warum ein Unternehmen, das mit mir im Wettbewerb steht, Unterstützung bekommt und ich bekomme diese Unterstützung nicht. Das verzerrt den Markt. Also darum müssen wir da natürlich im Zusammenhang mit diesen Hilfsmaßnahmen bald dazu kommen, dass der Staat sich wieder stärker zurücknimmt. Ich glaube.
Das ist also das wettbewerbspolitische Aufräumen nach Corona.
Wenn Sie es so formulieren wollen.
Genau. Die, als Justus Haukapp eben nach den Branchen gefragt hat, die vielleicht mehr Wettbewerb gebrauchen können, da habe ich gedacht, Justus, du hast mal wieder einen Hintergedanken, weil du ja ein Fan und Freund auch der regulierten Industrien bist. Und Sie, Herr Durz, sind ja auch Mitglied im Beirat der Bundesnetzagentur. Sehen Sie da in den nächsten Jahren, also sprich bei Postbahn, Telekommunikation, Energie und Ähnlichem, sehen Sie da Aufgaben, die uns ins Haus stehen?
Also ich bin bei der Frage von Herrn Haukapp nicht auf den Hintergedanken gekommen. Ich habe überlegt, was hat er für Hintergedanken? Ja.
Ich habe doch nie Hintergedanken. Ich stelle ganz offene Fragen und interessiere mich dafür, wie die Welt aussieht.
Wir haben ja insbesondere im Bereich der Telekommunikation haben wir ja mit dem TKG schon mehr Wettbewerb auch in den Markt gebracht. Also wenn Sie nur das Thema Glasfaserbereitstellungsentgelt sich anschauen, wo wir von dem Nebenkostenprivileg ja weggekommen sind. Das ist zum Beispiel ein Thema. Aber ich glaube, diese Telekommunikationsmärkte, da ist es deutlich sichtbar, dass wir mit der TKG-Novelle auch für mehr Wettbewerb gesorgt haben. Und so muss es auch weitergehen in diesen Märkten. Also das betrifft auf die von Ihnen genannten so zu.
Das stimmt. Also wenn ich, da ich ja das Vergnügen hatte, beides Post und Telekom zu vergleichen, wenn ich ganz optimistische Träume habe, dann denke ich immer noch an die Postgesetznovelle. Mal sehen, ob wir die in der nächsten Legislaturperiode möglicherweise bekommen.
Also wir werden das Thema wieder auf die Tagesordnung setzen, definitiv. Also wir müssen da auch mehr tun auf den Postmärkten. Also ja, da ist der Wettbewerb definitiv nicht so ausgeprägt, wie ich mir das auch wünschen würde.
Dem kann ich auch nur zustimmen. Also,
Die Bundesnetzagentur kriegt von Ihnen aber grundsätzlich gute Noten und die macht Ihren Job ordentlich. Sie dürfen jetzt gerade noch mal so ein kleines paar Punkte verteilen. So.
Aber wir müssen schon auch immer mal wieder nachfragen und unsere Anforderungen stellen. Also Sie sehen es beispielsweise im Zusammenhang mit den Ausschreibungsverfahren, also bei Versteigerungen, 5G-Versteigerungen. Also das ganze Thema Versorgungsauflagen kam ja ganz stark aus der Politik, wo wir Richtung viel mehr flächendeckende Versorgung angetrieben haben. Also das heißt, die Politik, die tritt schon auch selbstbewusst im Beirat der Bundesnetzagentur auf und möchte da noch mehr anschieben, immer mal wieder.
Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir, Justus, zu unserem geliebten Spiel kommen, das wir natürlich mit Ihnen auch noch machen wollen, Herr Durz. Aber eine letzte Frage muss ich noch stellen zum Thema Wettbewerb und Umweltschutz. Denn die nächste Legislaturperiode wird sicherlich eine Legislatur sein, in der der Klimaschutz ein dominantes Thema ist. Die ganzen ökologischen Fragen, die daran hängen und bei denen sich dann eben auch immer die Frage stellt, wie weit wird das wettbewerblich eingefasst sein? Ist das marktwirtschaftlich zu stemmen oder müssen wir da viel stärker mit Regulierung und Verboten ran? Ich weiß, dass es jetzt sehr schwer fällt, das in drei Sätzen zu umreißen oder darauf eine knappe Antwort zu geben, aber wie würden Sie dieses Spannungsfeld für die CDU-CSU benennen, das sich da auftut zwischen einerseits Klimaschutznotwendigkeit und Maßnahmen, die man da erreichen will und andererseits aber natürlich auch etwas, was Ihnen auch wichtig ist, dass die Wirtschaft darunter nicht zu stark leidet.
Also ich bin immer ein ganz starker Verfechter von Technologieoffenheit und von Wettbewerb und die Union positioniert sich ja auch sehr klar in der Frage, dass wir mit Anreizen und nicht mit Verboten und zu starken Eingriffen dort agieren dürfen. Ich glaube, wir sehen es, wenn wir die einzelnen Märkte uns ansehen, dass natürlich, also jetzt nehmen wir mal den Bereich der Automobilindustrie, wo es jetzt sehr stark in Richtung Elektromobilität auch geht, wo aber natürlich von den Unternehmen dieses Thema auch sehr stark mittlerweile vorangetrieben wird. Also wo die Unternehmen auch sagen, sie brauchen jetzt genau in der Richtung Unterstützung. Aber wir müssen da schon aufpassen, dass wir eben technologieoffen noch bleiben. Und da geht es mir manchmal zu sehr in Richtung Förderung von nur bestimmten Technologien. Und da müssen wir in der ganzen Breite viel mehr darauf Acht geben, dass wir diese Technologieoffenheit bewahren und dass der Markt das tatsächlich reparieren kann. Darum ist ja auch so wichtig, dass wir das Thema Zertifikatehandel vorantreiben, weil nur das dafür sorgen wird, dass wir den Wettbewerb haben, wo denn am günstigsten CO2-Einsparungen tatsächlich erfolgen.
Bevor wir zu dem Satzbeendigungsspiel, das du so liebst, Ruprecht, kommen, kommt noch die von mir so geliebte Ratefrage, die du vielleicht vergessen hast. Herr Durz, was glauben Sie, wie oft kommt Wettbewerb im Wahlprogramm der CDU-CSU vor?
Das ist jetzt eine gemeine Frage, ja.
Ich kann Sie beruhigen, ich glaube nicht, dass irgendeiner Sie richtig beantworten wird. Wir stellen Sie jedem.
Ja, aber das kommt schon, sagen wir mal, 20 Mal.
Sie sind wesentlich besser, 65. Ah.
Okay.
Aber leider ganz knapp nur auf Platz 2. Ja, es gibt noch eine Partei, da kommt es noch 4-mal häufiger vor, aber dann doch deutlich vor dem dritten Platz. Also.
Die dürfen zu Hause nachgoogeln, wer da wie abgeschnitten hat. Genau.
Da hätte ich eine Vermutung. Ja.
Herr Durz, wir haben ein Satzbeendigungsspiel für Sie. Das heißt, wir fangen an mit einem Satzanfang und Sie beenden diesen Satz grammatikalisch korrekt. Sprachliche Haltungsnoten verteilen wir nicht, aber wir sind sozusagen, wir wollen Sie sozusagen noch etwas herausfordern. Und wir fangen mal einfach an mit An Berlin nervt mich.
Der lange Anfahrtsweg.
Angela Merkel werde ich vermissen, weil?
Weil sie so völlig unaufgeregt in sehr schwierigen Zeiten das Land sehr gut geführt hat.
Wenn ich noch einmal 20 wäre?
Dann würde ich auf jeden Fall viel Sport treiben.
Wenn ich Bundeswirtschaftsminister werden sollte?
Dann werde ich natürlich das Wettbewerbsrecht und den Wettbewerb als ganz oberste Maxime stellen.
Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager ist
eine taffe Frau, die aber dennoch sich Anregungen aus der deutschen Politik zum Wettbewerbsrecht zu eigen machen darf.
Und meinen Kolleginnen und Kollegen im Bundestag würde ich gern einmal sagen,
wie wichtig das Wettbewerbsrecht für unsere Zukunft ist.
Wunderbar, Sie haben es ja schon mit dem schönen
Sehr Satz gut.
Bei der GWB-Novelle gemacht, den ich mir gemerkt habe, dass das, ich glaube, Sie haben gesagt, dass die Geburtsstunde des der digitalen sozialen Marktwirtschaft, das war das fand ich ein klasse Wort und einen großen Anspruch, den das Bundeskartellamt jetzt ja auch einlösen muss und alle, die da an der Durchsetzung des Wettbewerbsrechts beteiligt sind.
Aber es freut mich, dass Sie sich gemerkt haben.
Ja, es kommt in der Tat nicht ganz so häufig vor, zumindest heutzutage nicht, dass man sich einzelne Ausdrücke merkt. Wir haben es damals, glaube ich, auch gleich in unserem Blog, ich mache mal so ein bisschen Cross-Promotion hier, www.dekart.de, aufgegriffen. Ja, Herr Durz, schön, dass Sie bei uns zu Gast waren. Das war spannend mit Ihnen.
Ja, vielen, vielen Dank.
War eine große Freude. Hat mich sehr gefreut. Bis hoffentlich bald mal wieder.
Genau, bis dahin. Machen Sie es gut. Ganz bestimmt. Und unseren Hörerinnen und Hörern bis demnächst. Tschüss.
Tschüss.
Bis demnächst. Tschüss.